Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin Direkt. Mein heutiger Gast ist vielen von Ihnen bereits bekannt, Professor Beckmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie bei den Barmherzigen Brüdern München, war bereits bei uns zu Gast und hat mit uns über das Thema Hüftarthrose und Hüftendoprothetik gesprochen. Heute widmen wir uns einem Gelenk, das Millionen Menschen im Alltag beschäftigt und oft massiv in ihre Lebensqualität einschränkt, dem Knie. Wann wird aus einem gelegentlichen Knieschmerz eine Kniearthrose? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es heute? Muss es immer gleich eine Operation sein? Und wenn tatsächlich eine Knieprothese notwendig wird, wie läuft so ein Eingriff heute eigentlich ab? Und was können Patienten danach erwarten? Genau darüber sprechen wir heute mit einem der erfahrensten Endoprothetiker Deutschlands, Herr Professor Beckmann. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Vielen Dank für diese sehr, sehr tollen Worte. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen erfüllen. Die Latte liegt hoch. Nein, vielen Dank, es freut mich sehr. Das letzte Mal hat Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wie wir das heute wieder zusammen machen werden.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das genauso gut wie letztes Mal hinkriegen. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingespielt, was es auch immer etwas leichter macht dann. Herr Professor Beckmann, wenn man sich aktuelle Zahlen anschaut, zählt Arthrose mittlerweile zu den häufigsten Gelenkerkrankungen weltweit. Allein das Knie ist eines der Gelenke, das Patienten im Alltag massiv einschränken kann. Vielleicht beginnen wir gleich mal damit ganz am Anfang. Was genau passiert eigentlich bei einer Kniearthrose?
Arthrose ist tatsächlich ein Verschleiß. Man kann es, oder Arthrose ist ein Prozess, der in einem Gelenk einhergeht. Also Arthrose ist ein entzündlicher Abnutzungsprozess, ein Degenerationsprozess in einem Gelenk. Dann gibt es eben Kniearthrose, Hüftarthrose und so weiter. Und bei diesen Entzündungsreaktionen, das ist wie ein Leiter, Circulus Viciosus, der sich immer, also ein Teufelskreis, der sich immer weiter nach unten dreht, durch Knorpelerweichung, dann mit Scherkräften, dass er aufplatzen kann. Das wiederum mag der Körper nicht, versucht es zu heilen. Es kommen Entzündungszellen dazu, die das aber nicht heilen können. Dann kommt es zu weiterer Erweichung, Aufbrüchen, wieder Scherkräfte, dann das nächste Mal reißt er ein Stückchen ab. Und so befeuert sich dieser ganze Kreislauf selber. Und es geht letztlich darum, jedes Gelenk, also immer wenn zwei Knochen aufeinander kommen, ist dazwischen eine Knorpelschicht, damit eben nicht Knochen auf Knochen reibt, sondern etwas, was das puffert, was gleiten und sich gegeneinander bewegen kann, das ist der Knorpel. Und dieser Knorpel geht weg. Man kann sich es vielleicht auch vorstellen, oder ich sage es meinen Patienten oft so, es gibt einen Reifen auf der Felge und der ist halt irgendwann ganz weg und im schlimmsten Fall fährt die Felge auf dem Asphalt und das ist das, was quietscht, was wehtut und dann eben zu entsprechenden Beschwerden führen kann.
Das haben Sie sehr schön beschrieben. Ich glaube, damit hat auch jetzt jeder so eine Vorstellung mit dem Reifen und der Felge, wie das dann läuft. Man hört das ja auch häufig. Da ist einfach die Felge dann im Spiel, in dem Ganzen. Jetzt haben wir im Vorfeld ja ein bisschen nachgefragt, haben Patienten gefragt, die davon betroffen sind. Und eine der häufigsten Fragen war tatsächlich, warum entsteht da überhaupt dieser Schmerz?
Schmerz ist mannigfaltig, wie wir alle wissen, ist Schmerz vor allem auch sehr individuell. Es kommen Patienten mit katastrophalen Röntgenbildern und sagen, es zwickt ab und zu. Und es kommen Leute und Patienten, die haben ganz, ganz wenig und haben massive Schmerzen. Also das ist individuell. Da ist einmal das individuelle Schmerzempfinden. Zum anderen, wenn wirklich auch es korreliert, dann ist da ganz häufig eine Entzündungsreaktion im Gelenk. Deswegen ist es auch manchmal so, dass das ganze Gelenk geschwollen ist, dass dann das gesamte Gelenk wehtut, auch wenn nur ein Teil, zum Beispiel des Kniegelenks, über das wir heute sprechen, nur ein Teil betroffen ist, tut trotzdem manchmal das ganze Knie weh, was man gar nicht verstehen kann. Aber das liegt dann eben daran, an diesen Entzündungsreaktionen, die eben darauf reagieren, dass der Knorpel sich abbaut. Und diese Entzündungszellen da drinnen, das sind molekulare Geschehnisse, die vorgekommen. Und die reizen die Gelenkinnenschleimhaut, das ist auch eine Schleimhaut wie im Mund, die eben, oder vergleichbar, die im Knie, das gesamte Knie in einer Kapsel umkleidet, also wie in einem Fußball, wo die ganze Innenhaut drumherum, das gesamte Knie, also ist bei jedem Gelenk so, nicht nur beim Knie. Und wenn die dann angegriffen ist, dann ist das ja wie eine Entzündung. Deswegen kriegt man es ja auch mit Entzündungshämmern, klassischerweise Cortison, aber auch Sachen wie Ibuprofen, Diclofenac. Durch solche Entzündungshämmer kriegt man deswegen auch die Schmerzen meistens in den Griff, weil eben vor allem die Entzündung dahinter steht. Das ist die Gelenkschleimhaut. Das zweite ist, dass der Knorpel selber oder auch es sind noch weitere Strukturen wie Bänder, Meniskus, die, wenn der Platz nicht mehr da ist, haben die auch keinen Platz mehr, zum Beispiel der Meniskus, und dann einreißen kann. Das kann wehtun. Das kann abrupte Mechanismen, Rissmechanismen im Gelenk provozieren, die dann wehtun. Und das Letzte ist, wenn der Knorpel abreißt, also das wäre wie, als würde man sich ein Stückchen Haut eben abreißen von mir aus, dann kann das auch im Gelenk passieren. Das kann Schmerzen machen, dann ein ganzes Stück, oder bei dem Reifen zu bleiben, ein ganzes Stück Reifen rausgerissen ist. Und letztlich dann, wenn irgendwann eben der Knochen auf dem Knochen reibt, dann kann das auch wieder am Knochen oder eben Knochenhaut, die zwar im Knie selber jetzt nicht ganz klassisch ist, sondern eher außenrum, aber auch da analog entsprechend Schmerzen.
Um es mal so ein bisschen detaillierter zu fassen, sprechen wir ja bei diesem Knorpel vom Meniskus, oder?
Der Meniskus ist ein Knorpel, aber ein anderer Knorpel. Also in einem Gelenk, vielleicht kann ich es am besten mal zeigen. Ich habe wir haben das besprochen, ein Modell mitgebracht. Ich hoffe, man kann das dann auch entsprechend sehen. Das ist jetzt mal ein Kniegelenk. In so einem Kniegelenk haben wir drei Anteile, drei Gelenkanteile. Das ist einmal die Innenseite, einmal die Außenseite und dann hier gleitend in der Rinne die Kniescheibe. Das heißt, wir haben drei Gelenkanteile. Das, was hier blau dargestellt ist, ist alles Knorpel. Also überall, wo Kniescheibe, Knochen, Oberschenkelknochen, Knochen, wo also überall, wo Knochen aufeinander reibt, muss dazwischen eine Gleitschicht sein. Das ist Knorpel. Ein spezieller Knorpel. Dieser Knorpel ist ein ganz einzigartiger Knorpel, den es auch nur in den Gelenken gibt, nicht zu vergleichen. Nase ist ja auch ein Knorpel, ist aber eine ganz andere Beschaffenheit. Also gleiten, Knochen auf Knochen, immer Knorpel. Es gibt aber als weiteren Puffer, deswegen absolut richtig, und das kann man, wenn man so von oben drauf schaut, sind hier außen wie auch innen, ich hoffe, man kann es dann auch erkennen, sind die Menisken, die auch mit drin sind. Das jetzt wiederum ist dann eher ein Knorpel wie hier, auch komplexer aufgebaut, aber das sind zusätzliche Puffer, die das Gelenk auch noch austarieren und weitere Pufferfunktionen insofern erfüllen, als sie eben, dass nicht die gesamte Last nur über diesen Knorpel geht, sondern auch noch ein bisschen über diesen Meniskus abgepuffert wird. Also deswegen ist das Kniegelenk auch ein so faszinierendes Gelenk, weil es eben aus diesen drei Anteilen besteht, zusätzlich die Außenbänder, zwei Kreuzbänder hat, plus diese beiden großen Menisken, also alles. Für mich Orthopäden oder für uns Orthopäden auch gut, weil alles kann kaputt gehen. Nein, für einen Patienten schlecht, weil eben auch alles wirklich entweder zusammen oder einzeln kaputt gehen kann und deswegen eben auch das Kniegelenk sehr anfällig ist, dass es zu Verletzungen führt oder eben, weil auch drei Anteile sind, es eben zu Arthrose irgendwann führen.
Vielen Dank für die wirklich tolle und ausführliche Erklärung und vor allem am Modell. Ich glaube, das kann man sich jetzt dann noch besser vorstellen. Viele Menschen glauben ja, Arthrose ist so eine Alterserscheinung, so ein Altersverschleiß. Gleichzeitig sehen wir aber ja auch immer häufiger Patienten, die 50 sind, 45 teilweise sogar. Ich habe jetzt heute mitbekommen, eine 35-jährige Patientin. Was sind denn da die tatsächlichen Ursachen oder was kann denn dazu führen, dass man das auch viel früher kriegt als, wie gesagt, jetzt die 50, 55?
Also das ist ähnlich wie das, was wir das letzte Mal auch besprochen haben, dass, weil eben Gelenke ja doch ähnlich fungieren, wenn auch das Knie deutlich komplexer ist als die Hüfte, die wir das letzte Mal thematisiert hatten. Es ist so, dass irgendwann, das kennen wir, dass die Haut irgendwann mehr Falten macht im Alter, das ist die Elastizität, die nachlässt. Das ist auch in einem Gelenk so. Da ist wird nicht mehr so viel Wasser behalten. Jedes Material ermüdet über die Jahre. Das ist in der Mechanik so, im Auto so, bei Stoff so. Und so ist es leider auch bei uns, dass das irgendwann nicht mehr so flexibel, so elastisch ist. Das ist also auch im Knie so. Insofern, ja, ganz klar, das Alter spielt da eine große Rolle. Bei den Jüngeren ist es so, dass wir gerade das Knie, dass diese ganzen Strukturen, die wir genannt haben, sind alle Puffer, die müssen alle zusammenwirken. Das ist wie so ein banales Beispiel, das schwächste Glied der Kette. Eine Kette ist nur so stabil, wie das einzelne Glied ist. Wenn hier ein Glied rausbricht, und da sind es eben viele Stellschrauben am Knie, der Meniskus reißt ein, eins der Kreuzbänder geht kaputt, ein anderes Band geht kaputt, dann ist dieses komplexe Zusammenspiel einer ganz, ganz komplexen Bewegung und einer Stabilität nicht mehr gegeben, dann kann es früher kaputt gehen. Worauf will ich hinaus? Unfälle. Junge, unsere Sportarten werden immer extremer. Damit werden die Verletzungen immer extremer, häufiger. Also Sport, will niemandem zu nahe treten, aber Fußball vor 30 Jahren war noch auf einem anderen Niveau und einer anderen Geschwindigkeit, als es heute gespielt wird, wenn man da mal das vergleicht, wie das heutzutage ist, oder auch andere Arten. Das wird also alles, die Athleten auch, die sind zwar auch austrainierter, die lernen das auch, aber trotzdem ist die, also bei den ganz Top-Athleten, die sind so austrainiert, dass es wieder kompensiert wird, aber die anderen davor, die jetzt vielleicht auf dem Niveau sind wie vor 30 Jahren, da ist halt die ganze Koordination und muskuläre Aktivität nicht ganz so gut und daher kommt es da häufiger zu Unfällen, die dann so etwas machen können. Und die dritte Gruppe, die man bezeichnen kann, das ist beim Knie typischerweise oder ganz klassischerweise die Kniescheibe, ähnlich wie damals bei der Hüfte, eine Art eine Dysplasie, die wir nennen. Das ist also angeboren, wie eben einer so und einer so eine Nase hat. Dann gibt es das auch am Knie. Und wenn die Kniescheibe eben nicht schön in ihrer Führung gleitet, sondern angeborenerweise zu lax, sagen wir, also zu gut beweglich ist, klassischerweise, in die Richtung, nach außen tendiert und dann immer so ein Kantenläufer hier außen ist oder gar rausspringt. Und die irgendwann, wenn die da immer wieder rausspringt, nimmt die eben hier ein Stück Knorpel mit, hier geht was kaputt, oder sie läuft halt nie komplett in der Mitte. Und das kann dann eben auch zu Abnutzungen führen. Plus das letzte noch, O-Beine, X-Beine, starke O, also Lebarski, wir kennen den noch, einer der bekanntesten Fußballer mit den bekanntesten O-Beinen, wo man Fußball durchschießen konnte. Das sind Patienten, das ist auch wieder Vergleich, glaube ich, habe ihn das letzte Mal auch genannt bei der Hüfte, wenn das ist wie der Sturz beim Reifen, wenn also ein positiver oder negativer Sturz, wenn eben der Reifen wie beim Auto, der Sturz nicht passt und nicht gerade ist, fährt sich eine Seite vom Reifen eben schneller ab. Und so kann das eben hier, wenn es dann mal zu Schäden kommt, nicht automatisch, aber wenn dann Schäden sind und wir haben ein O oder ein X-Bein, dann geht der ganze Prozess eben noch rasanter.
Im Endeffekt ja fast so wie die Achsenvermessung beim Auto, wenn wir wieder beim Auto bleiben und der Felge. Wie groß ist denn der Einfluss von Körpergewicht?
Groß, danke. Wichtiges Thema, das kann man nicht genug betonen, das haben wir das letzte Mal auch besprochen. Ganz klar, an der Hüfte nicht ganz so, aber am Knie eindeutig. Adipositas, Übergewicht, wir sprechen ja, also wir haben BMI, ob man einen gut findet oder nicht, weil auch ein sehr muskelkräftiger Mensch hat einen hohen BMI, aber klassischerweise eben auch sehr übergewichtige, fettleibige Menschen, was eine Industriekrankheit, eine Volkskrankheit geworden ist weltweit, schlechte, raffinierte Ernährung, viel Zucker etc. pp., die dazu führen, dass das Übergewicht immer mehr steigt, die Bewegung immer mehr abnimmt. Das ist ja auch, wir bewegen uns nicht mehr, wir sitzen am Schreibtisch, wir sitzen. Das nächste Mal machen wir es im Stehen.
Wir machen es im Stehen, genau, ja.
Und dann ist das eine Kaskade, die ins Laufen kommt, die eine auch wieder eine Abwärtsspirale, gerade mit dem mit Zucker, den man jetzt nicht nur verteufeln kann, aber dieser raffinierte Zucker, den wir da zu uns nehmen, nicht oder eher viele Nachteile hat. Und das geht eben eins zu eins, das Übergewicht mit der Arthrose im Knie. Da wissen wir, dass die Knie ganz schnell und eben früher kaputt gehen und je übergewichtiger, desto schneller und häufiger kommen sie. Spannenderweise sind es die vom Berg kommen, die ihr Leben lang unterwegs sind in den Bergen, schlank sind, in Bewegung sind, die kommen mit schlimmsten Arthrosen, haben aber fast keine Schmerzen. Ja. Die kommen ganz, ganz spät.
Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen beim Wandern, wenn man dann bergab geht, dann spürt man es tatsächlich auch ein bisschen eher. Sagen ja dann auch viele, bergabwärts geht es ein bisschen schwieriger.
Richtig.
Ja. Aber bevor wir in die Symptomatik oder in die, wie so ein Schmerz überhaupt auftritt, kommen. Ich war tatsächlich etwas schockiert und überrascht darüber, dass wir weltweit 500 Millionen Menschen mit Arthrose haben. Also im Gesamten, da reden wir zwar nicht nur von Knie und Hüfte, sondern insgesamt ist das schon extrem viel. Also,
und es steigt.
Und es steigt,
und genau. Es geht Hand in Hand. Es ist eine Krankheit der Industrienationen und damit auch mit dem Übergewicht, und deswegen wird es auch weiter, leider weiter zunehmen und weiter steigen.
Jetzt habe ich gerade schon angetriggert, Beschwerden der Patienten. Wann kommt man, wie ist der Ablauf? Ab wann merken Patienten eigentlich, dass Knieschmerzen nicht normal, also dass die Knieschmerzen nicht normal sind und dass es vielleicht eine Gelenkerkrankung geworden ist? Was sind so die typischen Punkte, die bei Ihnen in der Klinik aufkommen, die in der Sprechstunde sitzen, wo Sie dann sagen, ja, höre ich am Tag 10 Mal, 15 Mal?
Schmerzen sind völlig individuell und generell ist, wir setzen es ja auch voraus. Also bestes Beispiel ist, mir geht es so, ich trage ja immer Hemden, wenn ich mir einen Finger mal verletze, dann fällt einem erst auf, wie oft man den am Tag benutzt, weil jeder Knopf mühsam ist oder nicht mehr geht, weil Pflaster oder was ist und man den nicht mehr zuknöpfen kann. Also wir setzen ja eigentlich voraus, dass das Wunderwerk, was wir hier besitzen, alles 1A funktioniert. Und deswegen sind Schmerzen generell mal, also ist jedem, der jetzt nicht ganz in seinem Körper drin steckt, deswegen typischerweise auch die eben die Berggemsen oder die Athleten, die kennen Schmerzen. Die gehen immer an die Schmerzen und über die Schmerzen heraus. Die kennen Muskelschmerzen, Belastungsschmerzen. Deswegen kommen die meistens deutlich später. Ansonsten, wenn man eben nur sitzt, dann kann man mit vielleicht Schmerzen nicht so umgehen. Also ist irgendwo jeder Schmerz nicht normal und ein, sage ich mal, Alarmsignal, manchmal schlimmer, manchmal weniger. Viele dieser Sachen kann man aber auf muskuläre Dysfunktionen, Schwächen zurückführen. Mhm. Zum Glück kann man also extrem viel tatsächlich therapieren. Wie immer muss man sich dann das Schwerste von allem an der eigenen Nase fassen und selber etwas machen, was auch in unserer Gesellschaft immer schwieriger wird. Lieber nimmt man eine Tablette mehr, als dass man selber an sich oder an seiner Art oder eben was man macht, etwas ändert. Ansonsten, wenn es dann wirklich die Arthrose ist und die klassischen Zeichen einer Arthrose oder Schmerzen ist, wenn es zunimmt, wenn es tatsächlich nicht wechselt, sondern meistens ähnlich an der gleichen Stelle ist. Und für die Arthrose klassisch ist am Anfang sind Schmerzen bei Belastung. Also wenn ich jetzt eine Stunde oder länger laufe, tut es weh. Nehmen wir das O-Bein, klassischerweise ist dann die Innenseite betroffen, also Schmerzen auf der Innenseite des Gelenks bei Belastung nach einer Stunde laufen. Das nächste sind oft Anlaufschmerzen. Das heißt, die ersten Schritte tun weh, in der Früh oder beim Aufstehen, bis es sich so ein bisschen eingelaufen hat. Da sind wir wieder bei der Berggemse, warum die meistens länger zurechtkommen. Aber dann, wenn eben die Arthrose zu schlimm ist, dann also Anlaufschmerz, dann wird es besser. Und dann, wenn es wieder das zu viel war, reagiert es wieder. Also Anlaufschmerz, dann Belastungsschmerz. Die letzte Stufe des Schmerzes ist dann, wenn es auch schon nachts in Ruhe wehtut und nachts man nicht mehr zur Ruhe kommt. Klar, man kann dann mit Schmerzmitteln arbeiten. Irgendwann, wenn man halt täglich Schmerzmittel braucht, dann ist es halt nicht mehr gut. Und am Knie etwas weniger gravierend als an der Hüfte sind dann die Bewegungseinschränkungen. An der Hüfte kann man die Hüfte nicht mehr drehen, kommt nicht mehr zum Sockenanziehen runter. Am Knie fängt es ein bisschen später an, aber dass man das Bein zum Beispiel nicht mehr ganz strecken nicht mehr ganz beugen kann. Das wären so die typischen Symptome. Es sind selten so einschießende Schmerzen, sondern es ist eher so ein dumpfer, eben belastungsabhängiger Schmerz, der sich zwar steigert und aufbaut, aber eben nicht wie bei einem klassischen Einreißen von dem Meniskus, wo es auf einmal einen akuten, bei einer Drehbewegung einen akuten Schmerz gibt, der sich dann entweder widerlegt oder halt immer nur drehbewegungsabhängig ist, sondern es ist eher dieses, das gleichmäßige, sich aufbauende, was dann eher in Richtung tatsächlich Arthrose spielt.
Professor Beckmann, jetzt haben Sie ja gerade schon ein Wort genannt, auf das ich nochmal spezieller eingehen möchte. Also wir haben ja über 1000 Patienten gefragt, die aktuell an oder Angehörige an Kniearthrose leiden. Die meisten davon sprechen immer von diesem Nachtschmerz. Und wir haben ja vorher schon gesagt, wir hatten ja die Hüftarthrose-Folge. Da haben wir das nicht so oft gelesen, geschweige dessen, dass wir es, glaube ich, 4-mal hatten in den Fragen. Warum ist es beim Knie so extrem mit nachts?
Ich kann es Ihnen, um ehrlich zu sein, nicht beantworten, warum es da häufiger ist als bei anderen. Möglicherweise liegt es daran, dass man im Knie, also dass die Beugestellung in der Hüfte, gerade für, also die meisten, zumindest also ich selber und auch die meisten meiner Patienten schlafen auf der Seite. Und eine Beugestellung in der Hüfte ist meistens als sehr angenehm empfunden. Und am Knie tendenziell auch, aber ich muss in mehr Bewegung im Knie als in der Hüfte gehen. Also die Veränderung der Bewegung ist mehr im Knie als in der Hüfte beim Schlafen, warum es vermutlich eben bewegungsabhängig ist. Zum Zweiten liegen die Knie aufeinander und gerade wieder bei O-Beinen ist die Innenseite betroffen. Dann liegen eben oft die entzündeten oder nicht in Anführungszeichen, sondern entzündeten oder auch mit teilweise knöchernen Fortsätzen versehenen Gelenke aufeinander und tun dann eben weh, weil sie aufeinander liegen. Das wäre zumindest das, was mir am ersten in den Sinn kommt. Zum anderen, obwohl ich es nicht beweisen kann, die Kapsel um das Knie ist deutlich größer. Und wenn es dann eben zu einer Entzündung in dem Gelenk kommt, kann es halt auch deutlich mehr feuern da drinnen, weil eben diese gesamte Schleimhaut, nochmal, das ist ja fast so groß wie ein Handball da drinnen, wenn die eben richtig gereizt, richtig entzündet ist, dann feuert die. Und warum tut es nachts generell mehr weh als tagsüber, aber jetzt gelenkunabhängig? Tagsüber sind wir abgelenkt. Da machen wir irgendwas. Da ruft einer an, wir schauen fern, wir lesen. Nachts sind wir das halt nicht. Deswegen kommen generell Schmerzen nachts häufiger als tagsüber.
Vielen lieben Dank für wirklich die tolle Ausführung, obwohl es ja tatsächlich, ich weiß, das ist schwer. Ich habe auch im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja wirklich keine klaren Daten dafür, warum das so häufig nachts kommt. Ich habe mir dann für mich einfach nur mal gedacht, so aus Patientensicht, naja, okay, da ist halt auch noch mal mehr Gewicht drauf, jetzt als auf der Hüfte, weil die Hüfte ist noch ein bisschen weiter oben im Knie, das ist dann schon wieder ein Teil unten, ein bisschen weiter unten, da ist dann noch mal mehr Gewicht, was drauf lastet. Aber wirklich super, dass Sie uns das so erklärt haben. Jetzt glaubt ja immer jeder, wenn er hört, Kniearthrose, es ist sofort die OP. Welche Maßnahmen gibt es denn, um eine OP zu vermeiden, oder ab welchem Punkt sagt man dann, man kann es konservativ behandeln?
OP ist immer das Letzte. Immer das Letzte, außer bei natürlich Tumoren, bei akuten irgendwie Brüchen, wo es nicht anders eben geht. Aber jetzt auf die Arthrose bezogen ist die OP das Letzte, was man machen sollte. Das Erste und Schwierigste wiederum ist Gewicht abnehmen, in Bewegung bleiben, den Lebensstil verändern. Die wichtigsten mit Abstand, aber auch deswegen am schwersten vermittelbaren und das, was man dem inneren Schweinehund überwinden, was eben am schwersten fällt. Die nächste Eskalationsstufe ist, wenn es nur selten wehtut, ist, dass man einfach dann ab und zu mal eine Tablette nimmt. Schmerztablette, Entzündungshemmer. Wenn man das einmal, zweimal, dreimal die Woche nimmt oder nur vor größeren Belastungen, habe diverse Patienten, die dann kommen und aber dann eben eine Tablette nehmen und dann die Wanderung 3 Tage, eine Wandertour wunderbar machen können. Dann ist das Das kann ich mit einem künstlichen Gelenk zum Beispiel oder einer Operation überhaupt nicht erreichen. Ich greife ja viel massiver in das System ein als mit einer kleinen Tablette, die einfach die Entzündung rund. Dann gäbe es alle möglichen Arten von Spritzen. Das gilt auch für jedes Gelenk, völlig unabhängig von allem, wobei das Knie, weil eben die größte Kapsel, am besten und einfachsten erreichbar ist. Deswegen auch die Wirkung in der Regel sehr, sehr gut ist, weil man halt viel erreichen kann dann auch. Wo viel ist, kann man viel erreichen. Das wäre klassisch, deswegen wirkt es auch am schnellsten, weil Entzündung ja einer der Haupttrigger ist. Cortison, Schmerzmittel, weil man den Entzündungsreiz sofort dämmt. Deswegen wirkt das so grandios sofort. Aber halt nicht langfristig. Und dann gibt es alle möglichen Arten von, oder kann längerfristig sein. Aber jetzt, es ändert nichts an der Ursache. Genau wie auch Spritzen wie Eigenblut oder Hyaluronsäure, die verkauft werden als, oder wurden als Knorpelaufbauspritzen. Das ist halt nicht so. Wo er weg ist, ist er weg. Man kann aber den Rest, der da ist, noch ernähren, schmieren. Und da helfen die auch, dieses Milieu etwas längerfristig, nicht nur für die Wirkung des Cortisons, sondern eben längerfristig dieses Milieu darin, den Entzündungsniveau, diesen Circulus Vitiosus etwas zu unterbrechen. Und da helfen die. Nichts aber ändert die Arthrose, sondern es ändert den Verlauf der Arthrose. Und die Arthrose ist immer wellenförmig. Wenn man nichts macht, geht es meistens nach oben. Also gibt es Tage, da ist gut, dann ist wieder schlecht, dann ist wieder ein bisschen besser. Aber es schraubt sich hoch, entweder in der Intensität, in der Häufigkeit. Und was man eben mit diesen ganzen Maßnahmen erreichen kann, ist, dass es nicht nach oben geht, sondern langsamer. Also es wird trotzdem irgendwann nach oben gehen, aber eben deutlich langsamer in seiner Progredienz, in seiner
Intensität. Jetzt haben Sie es gerade sehr schön erklärt. Die Arthrose ist da und wenn sie da ist, ist sie da. Jetzt kennen wir aber natürlich das Phänomen, die Patienten kommen zu Ihnen, sportgetrieben, Extremsport, wie auch immer, egal was, Hausfrau, Mutter, Oma, whatever. Man hat aber Jahre eigentlich nichts gemacht, um das Ganze irgendwie zu verbessern, obwohl man vielleicht schon mal irgendwo so den Ansatz hatte, um was zu ändern. Dann sind die bei Ihnen und dann kommt die Frage, ja, kann ich das nicht stoppen? Kann ich die Arthrose jetzt nicht aufhalten? Haben Sie da eine Antwort, weil das war tatsächlich auch einer der größten Fragenpunkte?
Wirklich stoppen nicht. Man kann die Progredienz verlangsamen. Es gibt, man kann die Arthrose, also richtig stoppen, nein. Man kann sie sehr, sehr lang verlangsamen. Man kann sie sehr verzögern, indem man zum Beispiel, bleiben wir mal beim O-Bein, wenn wir diesen diese starke Fehlstellung, wenn wir die zum Beispiel korrigieren, wenn wir also einen Haupttrigger, von dem wir wissen, dass er schädlich sein wird, wenn schon ein Schaden da ist, wenn wir den beheben und das Bein gerade machen, dann können wir über Jahre Ruhe reinbringen. Wir können die Arthrose nicht komplett aufheben, aber es kann sich sogar wieder ein klein bisschen Knorpel regenerieren, bilden, weil er halt nicht mehr ständig unter Belastung ist, sondern sich ein bisschen wieder erholen kann. Da spielen zum Beispiel auch neue Verfahren, die es gibt, die das Gelenk so ein bisschen distrahieren mit rein, wo man sehen konnte, dass sich wieder ein bisschen Knorpel bilden kann. Aber also komplett umkehren, heilen ist in der Regel nicht möglich, wenn nur bei ganz kleinen, ganz umschriebenen Defekten, wo man eben diesen einen Defekt wieder ausbessern kann. Aber wenn eine Arthrose da ist, kann man die Progredienz, den Verlauf beeinflussen, aber ist dann leider nicht mehr wirklich stoppen.
Vielen Dank, Herr Professor Beckmann. Jetzt haben Sie uns ja da schon so ein bisschen was gezeigt und auch gesagt, was möglich ist, konservativ und was nicht. Bis zu welchem Zeitpunkt ist es denn sinnvoll und ab wann verliert man denn Lebensqualität?
Bester Satz, den ich aber so nicht beantworten kann, denn die Lebensqualität ist für jeden Patienten wieder völlig individuell. Es müssen zwei Dinge zusammenpassen. Das war bei Hüfte so, das ist hier genauso für jedes Gelenk. Das Röntgenbild muss die Schäden aufweisen, Kernspin oder Röntgenbild, also die Bildgebung, muss den Schaden nachweisen, plus der Patient muss die Beschwerden haben. Ist nur eins von beiden der Fall, ist das nicht gut. Nur Beschwerden ohne Schaden kann nicht gut werden. Nur Schaden ohne Beschwerden, warum soll ich was machen? Also nur wenn beides zusammenkommt, macht es tatsächlich Sinn. Das Leiden der Patienten ist so individuell, dass man es mit dem Patienten besprechen muss. Ich habe Patienten, also habe ja jede Woche sehr, sehr viele, die noch 10 Kilometer wandern können zum Beispiel. Einer letzte Woche ist noch eine Woche beim Skitouren gehen und nimmt dann mal eine Tablette. Oder er kann noch 10 Kilometer laufen, möchte aber wieder 20 laufen. Das kann ich vermutlich, nur weil ich Metall da reinbaue, nicht erreichen. Metall ist nicht das, was es mal war. Wenn jemand aber sagt, er kann jetzt nur noch, also für ihn ist es nur Tortur, mit der Frau, mit dem Partner, mit der Partnerin durch München zu laufen oder egal wo, zu laufen und muss sich ständig hinsetzen, weil er ständig Schmerzen hat, oder er nimmt schon jeden Tag Schmerzen, oder er kann gar keinen Sport mehr machen. Das sind Dinge individuell. Jeder hat sein eigenes Ziel oder seine eigene Erwartung, die ich aber halt nur bedingt erreichen kann. Und da, glaube ich, muss man mit jedem einzelnen Patienten sprechen, was seine Erwartung, was sein Leiden ist und was kann ich eventuell auch erreichen. Weil diese Hochglanzmagazine mit lauter sportlichen Leuten nach solchen Prothesen, dass wir erreichen Sportler. Wir können auch wieder eine Sportfunktion erreichen, aber wir machen keinen Hochleistungssportler, nur weil wir da ihm jetzt ein Stück Metall da reinbauen. Das schaffen wir.
Zu dem Hochleistungssport kommen wir später nochmal am Rande. Ich musste gerade so schmunzeln, weil ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass der Satz kommt, wie wir aus der letzten Folge erkennen, von schlecht auf gut kann ich, von gut auf sehr gut wird schwierig.
Ist tatsächlich einer meiner Lieblingssätze. Ich glaube, den muss jeder Patient bei mir hören in der Sprechstunde. Genauso ist es. Ich kann nur von eben die Situation, aber eben auch wieder Röntgenbild plus Beschwerden. Wenn das schlecht ist, habe ich eine Chance, wenn wir dahin kommen wollen, was ich erreichen kann. Ist er aber noch hierbei gut und er müsste dann sehr gut werden, dann kann ich das. Kann das gut gehen, aber das kann man definitiv nicht mit gutem Gewissen oder mit irgendwie Überzeugung.
Es gibt ja eine der häufigsten Fragen, die tatsächlich gegoogelt wird, nämlich tatsächlicherweise täglich über 2,7 Millionen Mal weltweit.
Jetzt bin ich gespannt.
Wann brauche ich ein künstliches Knie? Das ist tatsächlich jetzt unterschiedlich natürlich von den Sprachen, aber es ist die Frage, die eben in der Masse gestellt wird. Wann ist es denn soweit mit Knieprothese? Das hatten wir es ja vorher schon, Sie haben es ja vorher auch schon mal gesagt. Leidensdruck, Befund, das muss alles zusammenpassen. Nehmen Sie uns mal mit in die Entscheidung OP.
Genau das. Die zwei Sachen müssen wieder zusammenkommen. Ich muss im Röntgenbild sehen, dass da ein gravierender Schaden ist. Idealerweise Knochen auf Knochen, Felge auf Asphalt, kein Reifen mehr dazwischen. Das eine, das andere, dieser Patient, die Patientin, muss auch entsprechende Beschwerden, Leiden haben. Ich sage jetzt einfach, eine halbe Stunde, Stunde gehen und dann ist komplett zu Ende. Einmal ein bisschen Sport gemacht und zwei Tage Dauerschmerzen. So. Beides zusammen, dann habe ich eine Chance und dann kann man das auch entsprechend mit dem Patienten besprechen. Und dann geht es eigentlich eher darum, was bietet man den Patienten an. Es gibt eine Vielzahl an Gelenkmöglichkeiten, gerade im Knie, was man machen kann. Ich bin ein großer Freund, nur das zu ersetzen, was wirklich kaputt ist. Also Teilgelenke machen und nicht gleich wie mit der Gießkanne irgendwie jeder bekommt gleich ein komplettes Gelenk. Das ist zumindest überhaupt nicht unsere in der Klinik oder auch vor allem nicht meine Überzeugung, sondern wir versuchen eben nur das zu ersetzen, was wirklich kaputt ist und eben auch nur dann das, wenn es klinisch in der Untersuchung das, was uns der Patient erzählt, also Beschwerden plus das Röntgenbild entsprechend zusammenpasst.
Vielen lieben Dank dafür. Gibt es denn tatsächlich ein Alter, wo man sagt, nee, da macht man es nicht oder man ist zu jung? Gibt es sowas überhaupt? Weil diese Frage ja, wie gesagt, vorher ja auch ein paar Mal kam.
Das kriegen wir ständig gestellt, ja. Das ist ganz, ganz häufig. Kleines Beispiel. Also der jüngste Patient, dem ich ein künstliches Gelenk gemacht habe, war 18. 17. Das jüngste Mädel, dem ich ein künstliches Kniegelenk machen musste, 26. Nach Voroperation mit Infektverlauf, das Knie war kaputt. Was soll ich der sagen? Soll ich der dann sagen, also ein komplettes Kniegelenk war das bei der. Der jüngste Patient mit einem Teilgelenk war letztens wieder bei mir, das ist 10 Jahre her, der war 15. Sogar 15, ganz wüst nach einem schwersten Unfall. Soll ich jetzt so einem Patienten sagen, nein, wir machen das erst mit 50 oder 60, er kommt aber keine Treppe mehr runter, er kann nicht studieren, weil er in keinen Hörsaal mehr kommt. Was soll ich so einem Menschen dann sagen? Der ist aus dem Leben dann gerissen. Also auch wieder Röntgen zusammen und eben die Beschwerden, die natürlich zusammenpassen müssen. Also insofern, nein, eine klare Altersgrenze gibt es nicht. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich auch unbeliebt, aber eine meiner liebsten Patientinnen, die war die erste Seite Hüfte mit 97, die zweite Seite Hüfte mit 99. Die kommt im Kostümchen. Ich freue mich, die zu sehen in der Sprechstunde. Die kommt 1A gepflegt, die läuft wie ein Wiesel und ist glücklich, ist mental stabil, konnte aber vorher keinen Schritt mehr laufen vor Schmerzen. Insofern, also die Grenze nach oben, nach unten, solange wir uns das noch leisten können und wollen, finde ich das absolut sinnvoll. Es geht auch wieder erneut um den individuellen Patienten, den man eben da sehen muss und um ihm zu helfen. Und ansonsten, die Idee hinter dem Ganzen ist ja richtig. Ein künstliches Gelenk, wir reden ja auch nochmal darüber, wenn die irgendwann versagen, es ist auch ein Ersatzteil. Und auch ich sage das auch häufig zu meinen Patienten, das ist wie ein Auto oder ein Taxi. Ein Taxi mit 50.000 Kilometer kommt anders daher als eins mit 500.000 Kilometer. Und so ist es halt bei einem Verschleißteil, einem Ersatzteil im Knie, wo auch immer, ebenso. Es wird irgendwann sich abnützen. Und entweder kann man Teile austauschen oder es wird irgendwann locker und dann muss man es eben vielleicht ersetzen. Und je jünger jemand ist, desto häufiger ist diese Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch mal ran muss. Und jedes Mal wird es ein bisschen größer. Und deswegen war natürlich, gerade von früher, wo die Prothesen noch kürzer gehalten oder deutlich kürzer gehalten haben als jetzt, war das etwas, wo man natürlich gesagt hat, so lang wie möglich warten, weil es eben nicht so oft gewechselt werden kann. Das ist heute ein bisschen anders. Aber man muss es dann machen, wenn es Sinn macht. Und keiner von uns weiß, ob er noch 5 Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre lebt. Aber man darf es halt auch definitiv nicht zu früh machen. Erneut Untersuchung, Röntgenbild und die Beschwerden müssen zusammen.
Definitiv. Vielen Dank. Und dann gehen wir jetzt auch mal noch ein bisschen tiefer rein in das Thema. Und es war sehr schön zu lesen, dass die modernsten und neuesten Untersuchungen gezeigt haben, dass die Knieprothese mit 90% Zufriedenheit eine der Operationen sind mit dem größten Outcome für den Patienten. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen gewesen.
Muss ich kurz einhaken? Hüfte sind wir bei 90 bis 95, Knie war deutlich weniger.
Ja.
Knie waren wir bei 75-80%, gerade bei Jüngeren, wenn man es zu früh macht oder die Erwartung zu hoch ist. Also gut, ja, sehr gut. Aber wir sind mit Teilgelenken beim Knie sind wir deutlich höher und kommen jetzt höher. 90, ja, aber noch nicht flächendeckend. Ja. Wir kommen dahin. Aber Knie gibt es leider noch mehr Unzufriedene als bei Hüfte tatsächlich.
Wobei ich da jetzt auch die Zwischenfrage reinstellen muss, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Knie wird aber auch häufiger gemacht aus Hüfte, oder?
Nein.
Nein?
Nein, tatsächlich andersrum. Es werden mehr Hüften als Knie gemacht. Es gleicht sich zwar ein bisschen mehr an, aber das war über Jahrzehnte so, dass mehr Hüften als Knie gemacht wurden.
Auch interessant. Also
endoprothetisch,
ja.
Gelenkersatz.
Ja. Vielen Dank.
Arthroskopisch, Meniskus und so weiter.
Klar.
Bei weitem
ja, das Knie. Professor Beckmann, nehmen Sie uns doch jetzt einfach mal mit in den OP-Saal. Das ist ja so der Bereich, wo Sie sich am wohlsten fühlen, wo wir auch sagen können, temperaturtechnisch deutlich angenehmer als aktuell die Temperaturen draußen. Ein Patient kommt morgens zur Operation. Was passiert ab dem Moment Schritt für Schritt für den Patienten?
Patient, also wir sehen ja bei uns jetzt, wir sehen Patienten in der Sprechstunde, werden sie untersucht, die Indikation wird geklärt, wir besprechen, was wir machen. In der Regel kommen Patienten heutzutage, früher kamen die alle mindestens einen Tag vorher, heutzutage kommen die allermeisten, außer sie kommen von sehr weit her oder sind sehr krank oder sehr alt, dann kommen die in der Früh, kommen nüchtern in der Früh, mit speziellen Waschungen versehen, also desinfizierenden Waschungen versehen, kommen in der Früh zu uns. Dieser Tag dann in der Früh, da gehen die auf eine spezielle Station, werden die Patienten kommen in ein Nachthemd, kriegen so eine wunderschöne Netzunterhose an und werden dann mit dem Bett bei uns, also es gibt auch viele Kliniken, wo man inzwischen sogar in den OP selber läuft, was ich persönlich super finde. Ansonsten wird man mit dem Bett ins OP gefahren, kommt dann auf einen OP-Tisch und kommt dann eben in den OP oder erstmal im Vorbereitungsraum und dann selber in den OP. Was bei uns zum Beispiel, was ich zumindest zum Glück immer höre, dass sich die Patienten bei uns extrem gut aufgehoben fühlen, weil sich jeder vorstellt, der kommt, weil bei uns zumindest im Haus, möglicherweise auch, weil wir ein kirchlicher Träger eben sind, einfach noch ein anderer Geist lebt, dass wir zu den Patienten, dass jeder kommt, sich vorstellt, dass jeder sagt, das passiert als nächstes, ich lege Ihnen jetzt eine Nadel, wir fahren Sie jetzt dahin. Plus, dass wir in der Früh den Patienten noch, bevor er überhaupt mit dem Bett Richtung OP geht, kriegt der, wo auch immer er operiert wird, einen großen, dicken Pfeil hin. Er kriegt ein Armband mit seinem Namen drauf, muss aber trotzdem, obwohl wir das haben, noch bei jeder Person, sei es der ihn von dem einen ins andere Bett holt, sei es bei dem, der ihn in den nächsten Aufwachraum holt, sei es in den Vorbereitungsraum holt, egal wer, jeder fragt den Patienten, was machen wir, wie heißen sie, wann sind sie geboren. Das ist nicht, um die Patienten zu nerven oder weil wir zu doof sind, sondern um zu vermeiden, dass eben doch irgendetwas mal schiefläuft. Die meisten empfinden das als Sicherheit. Das ist auch ein Sicherheitsgedanke dahinter. Und das ist, glaube ich, jeder hat so ein bisschen Respekt. Angst muss man nicht haben. Respekt, was auch gerechtfertigt ist, ist eine große Operation. Und für manche die allererste, das erste Mal im Krankenhaus, wo man eben froh ist, wenn man ein bisschen sensibel abgeholt wird, mitgenommen wird auf diesem Weg, in diese Reise und das Ganze eben.
Also liebe Patientinnen und Patienten, nicht wundern, wenn sie in den OP kommen und 10-mal gefragt werden nach ihrem Namen und was gemacht wird. Das sind reine Sicherheitsvorkehrungen, die man einfach macht, damit eben keine Verwechslung sonst irgendwas stattfinden kann. Damit man eben solche Dinge, die man immer wieder mal so dann tragisch in der Zeitung lesen kann, vermeiden kann und toi 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 auch in Deutschland sehr, sehr selten, wenn überhaupt, vorkommen. Jetzt haben Sie ja heute Ihr Modell mitgebracht. Können Sie uns mal so zeigen, was so im OP dann eigentlich stattfindet und was am Ende dabei auch rauskommt?
Vielleicht noch, oder wir kommen wahrscheinlich noch auf Anästhesieform und so weiter, kommen wir nachher noch. Das heißt, wir gehen jetzt schon, überspringen einen
Schritt, genau,
wir
gehen überspringen zum Handwerklichen. Genau, wir gehen jetzt mal zum Handwerklichen und dann kommen wir nochmal zu der Frage, mit welcher Narkoseart das gemacht wird.
Also, im Handwerklichen, ich bin, wenn man so möchte, ein studierter Handwerker. Also ich säge und hämmer tatsächlich, das will immer keiner hören, das ist aber so. Die meisten, wir haben diverse Patienten, die wach sind bei der Operation, die empfinden das grandios. Wer da nicht panische Angst davor hat, weil er eben, weil man was hört, man merkt aber nicht unbedingt, dass es bei einem selber passiert. Ich habe mal zwei Modelle mitgebracht von so einem Knie. Das erste ist das, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Das ist das Durchsichtige in dem Fall soll den Knochen darstellen. Und dann weiß natürlich nicht, ob man das dann auf dem Video sehen wird, ist hier ein Modell eines Teilgelenkes hier auf der Innenseite. Das heißt, wenn man sich an das Modell von vorher erinnert, wir haben die Innenseite des Gelenks, Außenseite des Gelenks und hier hinter der Kniescheibe. Wir haben die Außenbänder, wir haben die Kreuzbänder. Das heißt, man ersetzt in diesem Fall nur ein Gelenkanteil. Nehmen wir jetzt dieses Modell dagegen, auch das, ob das jetzt durchsichtig oder das ist einfach das Modell, das nimmt, dann sehen wir hier, das wäre das, was als Vollgelenk zählt. Das heißt, wir haben den Bereich hinter der Kniescheibe oder unter der Kniescheibe. Wir haben die Innenseite und die Außenseite komplett ersetzt. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass wir, wenn wir so ein Gelenk haben, um das, das ist also eine Oberfläche, die wir machen. Ich ersetze also eine neue Oberfläche. Und dafür muss ich eben, man kann das vielleicht hier erahnen, ein paar kleine Sägeschnitte an dem Knochen machen. Unten ist es einer, oben sind es mehrere, um eben dann diese Passform oder diesen Prothesenanteil darauf zu kriegen. Dazwischen, das hier ist Metall, auch wenn es hier Plastik ist, aber ansonsten das Silberne wäre normalerweise Metall und dazwischen ist dann der Art Knorpel-Meniskus-Ersatz, das ist eine Kunststoffscheibe, die hier dazwischen ist, das eben dann nicht Metall auf Metall reibt. Viele fragen ja, warum kann man nicht einfach nur das Kunststoff reinmachen? Super Idee, wurde auch mehrfach versucht, aber das hält dann nicht, ja, und reibt dann eben am restlichen Knochen und tut dann eben weh. Also ich muss deswegen die Oberfläche ersetzen, damit ich dann auch diese Plastikscheibe sinnvoll, damit eben die nicht schmerzhaft auf dem Knochen, sondern eben auf dem neuen Metall reiben. Aber man kann sich möglicherweise an diesem Modell jetzt schon vorstellen, dass natürlich ein Teilgelenk mit, was in dem Fall ja hier, das ist ein sogenannter Schlitten, das wäre ein Doppelschlitten, also landläufig eine Vollprothese. Das wäre ein Teilgelenk, ein sogenannter Monoschlitten oder Schlitten. Schlittenprothese gibt es für innenseitig, aber eben auch für außenseitig. Das ist halt nur ein Drittel des Gelenkes. Das heißt, das geht schneller, man hat weniger Risiken, man kommt schneller auf die Beine. Es hält nicht ganz so lang wie die Vollprothese. Also ein paar Jahre weniger, wenn aber die Indikation stimmt, kann das dann fast genauso lang halten. Und die Zufriedenheit kann auch deutlich höher sein, weil ich halt nur das ersetze, was wirklich kaputt ist. Und wenn diese Anteile noch gut sind, warum soll ich die denn ersetzen? Denn Metall kann nicht mehr so gut werden wie das, was es eben entsprechend mal war. Also konkret zur Frage, ja, hier unten ein Schnitt, hier oben je nach Form Frässchnitt oder auch 2, 3 kleinere Schnitte, dass das drauf passt. Für eine Totalprothese unten auch ein großer, aber eben ganz. Man sieht auch, die Kreuzbandregion ist bei dem hier zum Beispiel entfernt. Und dann eben am Oberschenkelknochen ein paar mehr Schnitte, dass das eben...
Vielen lieben Dank, Herr Professor, dass Sie das so recht toll erklärt haben und auch für die Patienten so gut beschrieben haben. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch, die Olympia dieses Jahr geschaut haben, also im Jahr 2026, er war ja dieses große Thema, Lindsay Vonn fährt mit einer Prothese Ski-Alpin im Profibereich und so weiter. Und da sieht man jetzt eben auch wieder den Unterschied. Wir haben einmal die Vollprothese und wir haben einmal die Teil- oder Schlittenprothese auf einer Seite. Lindsay Vonn ist mit einer Teilschlittenprothese gefahren, was nochmal ein Riesenunterschied, so wie es Professor Beckmann gerade gebracht hat, ist, als mit einer Vollprothese zu fahren. Trotzdem, und da komme ich aber auch später nochmal drauf, ist das Skifahren mit beiden tendenziell auch im...
Tendenziell möglich, wobei eben erneut auf so einem hohen Niveau, also ich hatte große Bedenken, als ich das gehört. Ich kenne den Operateur von ihr sehr gut, die hatte eben so eine Teilprothese, aber eben auf der Außenseite, das ist das, was sie hatte. Also das war... Auch wenn der Sturz nicht ganz so war, aber ich hatte große Bedenken, dass so etwas passieren kann, sagen wir es mal vorsichtig so. Und super Operateur, hat das toll gemacht, aber das konnte eben leider passieren, hätte aber auch ohne bei ihr passieren können. Das ist natürlich definitiv. Auf diesem Niveau definitiv.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den wir vorher schon mal kurz angedeutet haben. Jetzt haben Sie uns ja verraten, bei der Hüfte gibt es 2 verschiedene Narkoseformen. Welche ist denn nach Ihrer Meinung für das Kniegelenk und für den Patienten die ideale und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt?
Genau, also 2 große, es gibt noch ein paar andere, aber es sind nochmal 2 sehr geläufige. Das ist die Vollnarkose, also dass man eben beatmet dann aber auch wird, das muss man wissen. Vollnarkose heißt, die Atmung hört auf. Die Eigenatmung hört auf und man muss durch irgendetwas, einen Schlauch in die Lunge oder eben eine große Maske innen im Mundbereich, die Luftzufuhr gewährleisten, dass man eben Sauerstoff hat und die OP überlebt. Das zweite ist, und das setzt sich zumindest bei uns in der Klinik immer mehr durch, das ist die Rückenmarknarkose. Das ist eben so wie bei, die meisten kennen es nur als PDA, wie bei einer Geburt, dass eben ab Rückenmark entsprechend ein oder beide Beine dann unempfindlich gemacht werden, nicht wehtun, man aber wach ist dabei. Wir machen bei uns 70% etwa mit so einer Rückenmarknarkose. Der Vorteil ist, dass man wach ist oder nur etwas kriegt zum Dämmern. Man hat aber nicht die große Gefahr, gerade bei älteren Menschen zum Beispiel, dass man Überhänge hat, dass manche beschreiben, dass sie vergesslicher sind nach so einer Operation, dass doch irgendwie ein Einfluss mental, kognitiv überbleibt, dass solche Dinge wegbleiben. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die doch zwar mit neuen Narkosemitteln seltener, deutlich seltener geworden, aber immer wieder trotzdem noch vorkommende starke Übelkeit und Erbrechen, dass sowas quasi nicht vorkommt bei der Rückenmarknarkose. Man muss halt wissen, wenn man danach wach wird, schlafen die Beine noch. Also die gehören einem nicht. Und das ist so ein bisschen, also die meisten sind ja sogar wach dabei. Ja. Aber das muss man halt wissen, dass das für 1 bis 4 Stunden mit den heutigen Mitteln 1 Stunde sind halt die Beine noch nicht bewegbar. Das muss man halt im Vorfeld wissen, dass das so ist und dann kommen die wieder. Aber das ist ein sehr schonendes Verfahren und das, was ich vorher gesagt habe, berichten mir fast alle, die jetzt nicht panische Angst davor haben, um Gottes Willen, ich will nichts mitkriegen, ich will nichts hören. Das ist ja okay, darauf muss man auch eingehen, das sollen die auch nicht. Aber dass die das nicht haben und sogar wach sind oder ein Video schauen oder Musik hören, sagen, das war total spannend. Es ist erstens entspannt, es stellen sich immer alle vor und dann hört man irgendwo so ein bisschen sägen und hämmern. Aber dass es an einem selber ist, kriegt man gar nicht unbedingt mit, weil man spürt es ja nicht.
Jetzt haben Sie schon einen wichtigen Punkt angesprochen bei der Vollnarkose. Viele haben ja tatsächlich immer so gar nicht, ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen den Respekt bezüglich der Narkose, weil diese OP ist, sondern wegen diesen Nachwirkungen, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Gerade aus meiner Erfahrung raus sind es immer viele ältere Patienten gewesen, vor allem Patientinnen, die sagen, ja, mir ist immer schlecht danach, ich brauche mal 2 Tage, bis ich wieder fit werde, geistig und körperlich auch, dass ich wieder so ein bisschen das verarbeitet habe. Deswegen freut es mich tatsächlich zu hören, dass es bei der Knieprothese jetzt auch mittlerweile soweit ist, wenn es möglich ist. Ist natürlich auch immer eine Frage, ob es am Ende möglich ist. Es gibt Patienten, das darf man auch nie vergessen, glaube ich, zu sagen, bei denen geht es einfach auch nicht. Also es gibt Patienten, da geht keine PDA zu machen. Aber wirklich schön zu hören, weil es halt eben auch für den, das finde ich, ein Mehrwert für die Patienten, da weiter Fortschritte gibt. Also es ist jetzt nicht so wie früher der Hammer auf den Kopf und man schläft und dann wird das gemacht, sondern es gibt jetzt da auch schon weiter die Entwicklung und wie Sie sagen, es ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen Patienten total interessant zu hören, wie jemand Hämmer bohrt und was da eigentlich so los ist im OP. Jetzt wahrscheinlich die spannendste Frage. Wie lange dauert es denn eigentlich?
So eine Operation?
Ja.
Teilgelenke gehen nochmal etwas schneller als Vollgelenke und dann gibt es noch größere Vollgelenke, die schon Achsführungen dabei haben, wenn alle Bänder kaputt sind. Sagen wir mal, abhängig von der Erfahrung des Operateurs kann das mit unter 1/2 Stunde bis 5 Stunden dauern. Klassische Prothesen sagen die meisten, also die es häufiger machen, sind eigentlich alle unter 1 Stunde inzwischen.
Genau. Und weil wir beim letzten Mal diese Frage häufiger bekommen haben, sage ich es nochmal explizit dazu. Wir reden von der OP-Zeit 1 Stunde oder 30 Minuten. Die Vorbereitungszeit, das Abwaschen und so weiter, das ist nochmal extra obendrauf. Das gehört einfach zu einer OP dazu. Da geht es um Sicherheiten, um Desinfektion.
Da reden wir insgesamt von, und dann noch mit Aufwachraum, da reden wir von ganz, ganz grob gesagt, stimmt gerade für Teilgelenke und wir machen ja extrem viele, also nicht, wir sind operativ zeittechnisch sehr, sehr schnell. Aber also kann man sagen, jetzt ganz grob gesagt, 1 Stunde Vorbereitung, 1 Stunde OP, 1 Stunde Nachbereitung. Die 3 Stunden muss man ungefähr.
Genau. Also, liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, wenn die Partner operiert werden und sie haben noch keine Rückmeldung nach 45 Minuten erhalten, dann liegt es nicht daran, dass es irgendwas kompliziert gewesen ist oder irgendwas passiert ist, sondern es ist einfach der normale Lauf, der in so einem OP einfach stattfindet. Und das sind halt einfach, das vergisst man auch, immer auch viele Sicherheitspunkte noch drin, die einfach auch Zeit brauchen und die gemacht werden müssen. Schmerzen, Risiken und Ängste. Viele Patienten haben weniger Angst vor der Operation selbst, sondern vor den Tagen danach. Jetzt nehmen Sie uns doch mal mit. Wie schlimm sind denn die Schmerzen anschließend nach der OP? Und was sind denn die Komplikationen, die so auftreten können?
Knie, also ich sage es zumindest auch sehr ehrlich immer zu jedem Patienten und bereite sie auch darauf vor, Knie generell tut mehr weh als Hüfte. Es gibt nie 100%. Also gibt in der Medizin wenig weiß und schwarz, sondern sehr viel grauer. Es gibt Leute, die haben gar keine Schmerzen, es gibt Leute, die haben höllische Schmerzen, da wie dort. Über viele gesehen ist das Knie deutlich schmerzhafter und deutlich häufiger mal mit Schmerzen vergesellschaftet als ein künstliches Hüftgelenk. Je kleiner auch wieder die Prothese, also je weniger der Eingriff ist, umso geringer auch wieder als ein Vollgelenk. Und wenn wir machen inzwischen Verfahren, wo wir das gesamte Knie, auch Hüfte, Gelenk unempfindlich spritzen. Noch während der Operation, also die Spinalanästhesie oder die Vollnarkose hört irgendwann auf zu wirken. Manchmal gibt es noch Nervenblöcke, die eben auch noch ein bisschen wirken. Und inzwischen, das hat sich sehr durchgesetzt, war ein großartiger Erfolg, großartige Idee, naheliegend. Ist wie beim Zahnarzt, dass man eben ein Teil betäubt mit einer Spritze und schläft halt dieser Bereich, ja, Mund hängt runter. So theoretisch, auch wenn es nicht runterhängt, kann man das am Knie machen, dass man das Knie mit Lokalanästhetikum, also Betäubungsmittel, betäubt. Und das hört eben irgendwann auch auf zu wirken. Und das ist meistens irgendwann in der ersten Nacht oder spätestens am nächsten Morgen. Da ist dann dieser Sprung von vorher in der Regel gar keine Schmerzen. Auch wenn die Schmerzen kommen, dieser Sprung ist relativ gewaltig. Den versuchen wir zu umgehen. Man macht inzwischen, also da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Erstens, wir stellen die Patienten auf die Beine, dass die nicht auf einmal Angst haben, jetzt geht gar nichts mehr. Die stehen am ersten Tag, wenn sie noch keine Schmerzen haben, auf den Beinen. Zum Zweiten gibt es diverseste Mittel. Man weiß inzwischen, Cortison war früher eins der Mittel, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, macht nur Infekte, ganz schlimm, aber ist einer der besten Entzündungshemmer und ab einer gewissen Dosierung auch noch schmerzhemmend. Das heißt, Cortison, dann alle möglichen Arten von Schmerzmitteln, am Anfang deutlich mehr, um eben diesen Schmerzsprung möglichst zu dämpfen. Gibt man also verschiedene aus verschiedenen Substanzklassen, meistens 2 bis 3 Medikamente und versucht damit eben das abzufedern, was nicht immer gelingt. Aber wenn dieser starke Sprung mal abgeklungen ist, geht es meistens besser. Also ja, ein paar Stunden sind leider immer noch nicht selten, wird immer weniger, aber ist tatsächlich immer noch, kommt nicht selten vor. Also dass das weg ist und vorbei ist, nein. Also das ist eine große OP, darauf muss man sich einstellen. Aber man muss keine Angst davor haben. Wir können dagegen was tun. Und es sind, wenn es denn kommt, ist es dieser eine Sprung und danach legt sich das in der Regel wieder. Aber ja, man wird so ein Knie schon diverse Wochen spüren. Bis man wieder Sport macht, 6 Monate, 3 Monate dickes Knie, darauf muss man sich einstellen. Auch das ist nicht vorbei in kürzester Zeit, sondern das ist ein Prozess und auf diese Zeit muss man sich einstellen. So, was kann passieren? Schlimmste Gefahren immer ganz am Anfang ist, dass halt so eine Wunde sogar mal wieder ein bisschen aufgeht. Wenn man also viel zu viel macht, wenn man keine Schmerzen hat, kann das auch sein. Eine Wunde kann nässen. Es gibt Thrombose und Embolie, allein dafür ist wichtig zu laufen. Thrombose, also Blutgerinnsel. Es gibt inzwischen entweder Bauchspritzen oder andere Mittel, Tablettenform, die Blutgerinnung beeinflussen, weil eben solche großen Operationen, Hüfte noch mehr als Knie, eben zu Thrombosen führen können. Schlimmste Gefahr, immer die Infektionsgefahr. Egal wie sauber wir arbeiten, den Patienten mit ins Boot holen, abnehmen ist übrigens hier. Übergewicht, Diabetes, eine der häufigsten Risikofaktoren. Die man selber beeinflussen kann. Ansonsten die Körperwaschungen und es kann überall, wo wir ins Kniegelenk eingehen, zu Infekten kommen. Das ist eine der schlimmsten. Je früher man einen Infekt erwischt, desto besser kann man den nachbearbeiten, nachspülen. Je später man ihn erwischt, desto schwieriger. Ansonsten, es wird auf jeden Fall überall, wo wir schneiden, wird es ein bisschen bluten. Es können Nerven verletzt werden im Knie. kleine Hautnerven, dass also Gefühlsstörungen irgendwo auftreten, sind sehr häufig, dass große Nerven verletzt werden oder große Gefäße, die zu stärksten Blutungen führen, weil die laufen alle hinten in der Kniekehle. Das ist extrem selten.
Jetzt haben Sie uns gerade schon eins verraten. Die Patienten stehen relativ schnell am OP-Tag auf. Nehmen Sie uns doch da auch mal mit. Wann aufstehen, wann laufen, wann beginnt das Treppensteigen?
Also wir schaffen es nicht bei allen, weil wir, also ich mache an so einem Tag 9 bis 10 Prothesen zum Beispiel, 9 bis 10 Operationen. Das heißt von in der Früh bis später am Nachmittag oder Mitte Nachmittag. Und bei den allerletzten kann es sein, dass die dann erst am Abend kurz noch aufstehen. Aber wir versuchen alle 100% alle Patienten am ersten Tag aufstehen zu lassen. Die dürfen das Knie auch, oder Knie wie Hüfte, voll belasten, wenn alles gut geht. Es gibt Ausnahmefälle, aber wir reden vom Standardfall. Die dürfen und sollen alle aufstehen, mindestens sich hinsetzen oder im besten Fall aufstehen oder bis zur Toilette laufen. Probieren wir mit allen, was nicht sein, oder was gewährleistet sein muss. Sie müssen alles spüren, also nach einem Nervenblock oder auch nach einer Spinalanästhesie. Wenn das noch nicht funktioniert, dann sackt das Bein weg und man fällt einfach um. Dann erkaufen wir uns und dem Patienten gravierende Probleme wollen wir natürlich nicht. Also Gefühl und Motorik muss alles, also Bewegungsfähigkeit muss alles da sein. Die Patienten müssen kreislaufstabil sein. Auch wieder ein Punkt, der bei der Spinalanästhesie, Rückenmarkanästhesie besser ist als bei der Vollnarkose oder häufiger. Patienten können schneller, weil sie ja fit sind, haben weniger Kreislaufprobleme, können auch meistens etwas schneller aufstehen. Und das muss gewährleistet sein und die Schmerzen natürlich so sein, dass die, was aber selten ist, gerade am ersten Tag haben die in der Regel alle keine Schmerzen, dass die Patienten eben auch wirklich aufstehen können.
Jetzt haben wir das schon mal mit dem Aufgehen. Ab wann die Patienten so langsam mit unter am Gehstutzen, was sie ja beim Aufstehen wahrscheinlich auch machen werden, so die ersten Schritte laufen?
Ab Tag 1. Und manche schaffen es am ersten Tag, manche schaffen es erst am zweiten Tag.
Direkt, ist aber auch nicht so
direkt nach der OP und manche erst am Nein. Individuell wieder. Jeder Patient ist individuell und muss entsprechend auch so gesehen werden.
Wie sieht es mit Treppensteigen aus?
Machen wir in der Regel am zweiten Tag. Aber prinzipiell, theoretisch könnten Sie es am ersten Tag schon machen. Solche Teilprothesen werden ja weltweit inzwischen sogar ambulant operiert. Da müssen die Patienten das dann automatisch und können. Also sie dürfen theoretisch alles machen. Aber auch da, es tut am Anfang nicht weh, es ist alles betäubt. Birgt auch die Gefahr, dass man deutlich zu viel macht oder dass es dann doch mal zu Stürzen kommt. Deswegen, wir sind noch ein bisschen zurückhaltender. Und nehmen die Patienten mit und machen das, wenn sie es am ersten Tag schaffen. Dann können sie es am ersten Tag machen. Wenn sie es am zweiten Tag schaffen, machen sie es am zweiten Tag. Und wenn sie es erst am dritten Tag schaffen, dann ist das auch okay. Dann machen wir das gerade bei deutlich vorgealterten Patienten, betagten Patienten. Dann kann das dann auch mal ein bisschen länger dauern.
Sieht denn die Nachbehandlung dann nach der Klinik, nach dem Aufenthalt wahrscheinlich 4-5 Tage?
Nicht mal mehr.
Nicht mehr.
Also es wird immer kürzer. Als ich angefangen habe, waren es 3 Wochen. Dann war inzwischen sind wir bei 3 Tagen, kann man sagen.
Ja.
Also so zwischen 2 und 5 Tagen, je nach Größe des Eingriffs. So.
Ja, sieht's denn danach aus? Ab wann gehen die Leute auf Reha? Empfehlen sie Reha? Was soll gemacht werden? Was ist wichtig zu wissen? Dann auch wieder bei der Reha-Form, ambulant, stationär. Was ist so Ihre Erfahrung? Also was ist Ihr Tipp?
Ich bin ein großer Freund, dass man was macht. Viele sagen, inzwischen braucht es gar nicht mehr. Aber ich persönlich finde es sehr gut, wenn man was macht und wenn man Leute auch motiviert dazu, etwas zu machen. Das muss in den Kontext des Patienten passen. Wir in unserem Umfeld hier in Deutschland haben noch nicht die flächendeckende Versorgung, dass es auch ambulant physiotherapeutisch zu Hause kann. Also wir erkennen alle den Pflegedienst, der kommt, aber der kommt eben für eine spezielle Altersgruppe oder spezielle Klientel. Das gibt es in anderen Ländern, dass die halt kommen, auch für eben Physiotherapeuten, wie Schwestern, Pfleger, die eben kommen für die Nachbetreuung nach sowas. Das haben wir nicht. Insofern war es bei uns zum Beispiel über Jahrzehnte, und das ist so auch in den Köpfen, in allen drin, man muss in eine stationäre ist kein Muss. Das ist gut, das ist sinnvoll, insbesondere für Patienten, die allein zu Hause sind. Weil die sich nicht versorgen können, wenn man das nicht organisieren kann, ist das schon mal klar in der Reha. Das ist auch angenehm in der Reha, weil man hat ein Zimmer, man hat Ärzte vor Ort, man hat Physiotherapeuten, man hat ein klares Programm, man hat einen Speisesaal, lernt vielleicht noch jemanden kennen, etc. pp. Meistens in einer schönen Umgebung. Die ambulanten Reha-Zentren, die immer mehr kommen, die ich auch super finde, die haben teilweise einen Hol-Bringe-Dienst, holen die Patienten in der Früh ab, fahren sie am Nachmittag wieder nach Hause, man hat dann dort auch eine Mahlzeit in der Regel am Tag, sind auch Ärzte, sind auch Physiotherapeuten man ist noch oftmals noch ein bisschen aktiver, weil man teilweise auch selber dann dahin gehen muss. Absolut sinnvoll, absolut gut. Und der letzte Punkt sind eben diese ambulanten Physiotherapeuten, wo also ein Physiotherapeut entweder zu einem kommt oder man eben zu dem Physiotherapeuten selber hinfährt, gebracht wird. Da ist eher das Problem, wer macht das? Also selber Autofahren ist halt versicherungsrechtlich ein Problem, was man nicht machen sollte für Wochen. Also das muss gewährleistet sein. Aber ein Physiotherapeut individuell für einen Patienten geht natürlich auch extrem individuell auf diesen einen Patienten und auf seine Bedürfnisse ein. Man ist nicht dann mal in der Gruppe und mal in der Einzeltherapie, sondern man hat halt immer Einzeltherapie, was natürlich am intensivsten und am individuellsten ist. Ja. Aber diese Sachen anfangen, also nicht nach der Klinik, gerade im Knie. Knie tut mehr weh als Hüfte. Deswegen, wir empfehlen allen Patienten, mindestens ein paar Tage, aber wir sagen immer eine Woche nach Hause zu gehen, Schmerzen, Schwellung, alles ein bisschen abklingen zu lassen, damit man danach in der Reha halt mehr machen kann. Sonst ist die erste Woche, kann man nicht viel machen. In dieser einen Woche reicht es ein bisschen Lymphdrainage, ein bisschen Eigentherapie, ein bisschen gehen, aber alles im Rahmen, damit es eben alles sich und auch die Schmerzen alles ein bisschen abklingen kann, um dann eben, also je mehr Geduld und je weniger man am Anfang macht, kann man eigentlich nachher dann durchstarten. Gar nichts machen ist nichts, übertreiben ist aber eben auch nichts.
Wie lang gehen die Patienten ungefähr auf Unterarm-Gehstützen?
Wir sagen individuell. Wir sagen in der Regel 3 bis 4 Wochen. Es gibt Leute, die werfen die nach 3 Tagen weg. Es gibt Leute, die brauchen die 3 Monate. 3 bis 4 Wochen ist, glaube ich, also das ist so, wo wir sagen, ja. Und dann abhängig. Für kurze Strecken lassen sie es meistens dann schon früher weg, aber für längere Strecken, allein weil diese Verschaltung, ist Hüfte wie Knie, das Gleiche, weil das noch nicht so ganz funktioniert, dass man es für längere Strecken einfach...
Autofahren haben Sie gerade schon eine Zahl gesagt. Ich wollte es jetzt nur nochmal, damit es die Patienten auch hören, Autofahren ab wann ungefähr wieder möglich?
4 Wochen nicht. Das ist aber insbesondere beim Betroffenen, wenn das betroffene rechte Bein, womit man Gas und Gas gibt, bremst, ist... Das, beim linken Knie kann es ein bisschen früher gehen oder Hüfte, also Bein, linken Bein kann es ein bisschen früher gehen, insbesondere wenn man eine Automatik hat. Dennoch, also wo kein Kläger, da kein Richter, aber wenn was passiert und man würde einen findigen Anwalt der Gegenseite haben, dann könnte es einem zu Nachteilen geraten. Bei Automatik kann das etwas früher gehen, insbesondere mit dem linken, mit dem rechten. 4 Wochen und dann möglicherweise dann beim ersten Mal auch nicht gleich in den Vollstau zur Rush-Hour, sondern vielleicht mal auf dem Lidl-Parkplatz oder irgendwo einmal schauen, ob man sich selber gut fühlt.
Und dann noch zu dem Thema, die letzte Frage. Arbeitsfähig ungefähr, roundabout, was müssen die Patienten, die noch normal tätig sind, weil in Deutschland ist ja jetzt mittlerweile, arbeiten wir jetzt dann wahrscheinlich bis 75 noch.
Auch ein großes Thema. Nein, unterschiedlich. Also ich hab Selbstständige, die wollen nach einer Woche wieder im Job sitzen. Ärzte sind da die Allerschlimmsten, die haben für sich selber überhaupt keine Geduld. Mich eingeschlossen. Ein Schreibtischjob, einen überwiegenden Schreibtischjob, ist halt auch Mist, den ganzen Tag mit abgewinkeltem Knie zu sitzen. Also es muss ein Wechsel sein aus Gehen, Sitzen, also Laufen, Sitzen, Stehen. Wenn so ein kleiner Wechsel ist, wo man auch mal den Fuß hochlegen kann, kann man Homeoffice, Computer, das geht sehr früh. Vielleicht halt nicht 8 Stunden dann, sondern fängt man halt langsam an. Aber das geht natürlich sehr früh. Aber wenn wir einen Job haben, ich habe unlängst beide Knie auf einmal operiert bei einem, dessen Lebensunterhalt ist, dass er Feuerwehrmänner trainiert. Sollte er das hören, weiß er jetzt, wen ich meine. Beide Seiten, also ich habe heute gehört, den habe ich zweieinhalb maximal Monate. Heute ist das erste Mal schon gejoggt wieder. Aber dass der natürlich richtig mit einer Mannschaft trainiert und rennt, das wird noch länger dauern. Und das ist aber sein Job. Jobabhängig, unbelastende Tätigkeiten nach 2 Wochen denkbar. Richtig belastende sportliche Tätigkeiten, da muss man 3 bis 6 Monate rechnen.
Herr Professor, manchmal frage ich mich, ob Sie meine Moderationskarten vorher schon gesehen haben, weil das ist jetzt ein idealer Überlauf zum...
Habe ich nicht.
zum abschließenden Block praktisch. Viele haben ja dann immer so ein bisschen die Befürchtung, Joggen, Laufen, Fahrradfahren, Golf spielen, Skifahren, was wir vorher schon mal hatten. Ist das, also primäre Frage mal zuerst, ist es überhaupt wieder möglich? Und wenn ja, ist es möglich und in welcher Form?
Prinzipiell ist alles möglich. Was ich nicht empfehlen würde, ist Bungee-Jumping, ist irgendwas mit starker Sturzneigung, also Skispringen, selbst ein bisschen Trampolin ist okay, aber jetzt nicht irgendwie hier mit Riesensalti etc. pp. Also alles, wo eine starke Sturzgefahr ist, also das wäre, oder sagen wir mal, ist nicht empfohlen. Es gibt Sportarten, die auch nicht so empfohlen sind. Wir reden aber da auch wieder altersabhängig. Also da bin ich jetzt auch wieder beim 30-Jährigen, anders als bei einem 80-Jährigen. Für den 30-Jährigen ist Tennis womöglich was ganz anderes als für den 80-Jährigen. Der will ein bisschen im Doppel spielen, der andere will vielleicht kompetitiv noch spielen. Also alles, was richtig kompetitiv ist, mit schnellen Richtungswechseln, links, rechts, Stopp, Lob, Fußball, das sind Sachen, die jetzt, die können gehen, sind aber jetzt nicht unbedingt empfohlen. Alles, was gleichmäßiger ist, wäre besser, aber auch da, wir empfehlen ja, es ist immer so groß empfohlenes Radfahren, aber ich habe halt auch Triathleten, die ich operiert habe. Ein Triathlet, für den ist Radfahren was ganz anderes als, jetzt bin ich schon auch nicht ganz unsportlich, aber also ich fahre halt keine 30.000 Kilometer, was für den normal ist. Das schafft fast keiner. Dann ist Radfahren halt irgendwann auch nicht mehr super, weil es halt auch eine ständige Belastung ist. Wenn auch eine gleichmäßige. Wandern, wunderbar. Wer aber 20 Alpenüberquerungen im Jahr macht, hat natürlich auch mehr Belastung, obwohl es Wandern ist, was empfohlen ist, als dann ist es geschickter, irgendwie ab und zu mal zu joggen. Also auch wieder schwierig zu beantworten. Ist zusammengefasst, prinzipiell alles möglich. In Maßen, die Dosis macht das Gift. Also alles, was in Maßen ist und was keine irren Verrenkungen, keine Riesendrehbewegungen, keine großen Sturzneigungen hat, ist denkbar. Versprechen kann man es nicht. Die Gelenke sind nicht dafür da, dass wieder alles geht. Es ist nicht das Gelenk eines einer 18-Jährigen. Es ist ein Ersatzteil. Ein paar Abstriche muss man machen. Je mehr, wir reden wieder von Teil oder Voll, je mehr man eingreift, auch man kann mit beiden alles machen, aber je mehr man eingreift, umso anders wird es möglicherweise sein. Je weniger wir machen, umso näher kann es an das heranreichen, was es mal war. Insofern, ja, alles denkbar in Maßen und mit Verstand ausgesucht und dann kann das funktionieren.
Herr Professor, vielen lieben Dank für die wirklich tolle Beschreibung, was danach möglich ist und auch für dieses, ja, wirklich auch das sensible Reingehen und sagen, es ist möglich, aber das Maß ist eben entscheidend, wie viel mache ich, was will ich machen und so weiter. Jetzt sind Sie sehr gewohnt, so eine komische Abschlussfrage zu kriegen und auch heute kriegen Sie die wieder. Was empfehlen Sie denn für Schuhwerk, für Kleidung, für die Patienten bei der OP, in der Klinik, nach der OP? Was ist denn ideal und was ist eher so kontraproduktiv für alle Beteiligten?
Also eins vielleicht gleich, bei der OP empfehle ich keine Kleidung, die möchte ich da nicht haben. Ansonsten ja, also bequemes Schuhwerk, es muss bequem sein, man muss gut reinkommen. Es darf nicht rutschen und es darf jetzt, also Flipflops zum Beispiel, die geben gar keinen Halt, das wäre jetzt nicht optimal. Da rutscht man zwar leicht rein, aber haben keinen Halt. Also es sollte rutschfest sein, aber man sollte reinschlüpfen können und ohne, dass man jetzt alles zubinden muss, groß und aufwendig zuschnüren muss. Das wäre ideal. Des Weiteren keine zu engen Hosen, alles wird ein bisschen anschwellen. Gerade am Knie auch, ist oft beleidigt danach, dass man also etwas Weiteres anzieht. Und ich liebe die arztfreundlichen Hosen danach. Das sind Hosen mit einem großen Reißverschluss, wo man wo auch immer oben und unten aufmachen kann, dass jeder kurz schnell und schnell sehen kann, bevor man das irgendwie hochreißt und über das
noch
Pflaster und dann reißt man noch das Pflaster mit ab im Versuch, die Hose hochzuziehen. Das sind natürlich, also das ist nicht optimal, also ein bisschen weiter. Und man muss sich aber vor allem auch drinnen wohlfühlen. Also der Patient, das ist so, also was ich nicht mag, ist 3-5 Tage im Nachthemd da liegen und sich bedienen lassen. Sondern wir wollen die Patienten raus aus dem Bett, deswegen einen Hausanzug, einen Jogginganzug, etwas, wo man sich wohlfühlt und was einen auch animiert, dass man eben was macht und dass man sich drin wohlfühlt und es bequem ist.
Definitiv. Ich kann noch einen persönlichen Tipp geben an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Patienten, denen das jetzt dann ansteht. Es ist nicht schlecht, auch wenn Reha-Einrichtungen, Klinik immer top ausgestattet sind, aber wir kennen es von daheim auch, wenn man mal einen Schuhlöffel braucht, ist er irgendwie nicht da, wo er sein soll. Schuhlöffel vielleicht, da gibt es schöne ausfahrbare, mit dem mitnehmen.
Langen
vor
Langen.
Allem, genau. Das macht Sinn. Ich erlebe es immer wieder, dass die Patienten dann in der Klinik, in der Reha sind und ja, es ist kein Schuhlöffel da. Und dann kommt nämlich der Moment, wo man dann nämlich anfängt, mit Schlappen zu gehen und dann im schlimmsten Fall auch noch stolpert. Und dann ist das, was da gemacht worden ist, schon wieder ein Rückschritt da und das wollen wir alle nicht. Herr Professor, wenn heute jemand zusieht, der gerade die Diagnose Kniearthrose bekommen hat und große Angst oder Respekt vor der möglichen Operation hat, was würden Sie der Person denn mitgeben?
Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich kann also sein, dass ich mich wiederhole, weil ich bin so, von mir wird man immer eine ehrliche Aussage kriegen und ich werde auch immer, sage auch immer das Gleiche. Wahrscheinlich, je länger ich den Job mache, umso mehr verdichtet sich mein Wortschatz. Respekt ist gut und ist sinnvoll. Es ist keine OP, es ist eine Routine-OP geworden, aber es ist nichts, was irgendwie wie jetzt zum Supermarkt gehen und sich eine Dose Kaffee kaufen. Das ist halt nicht vergleichbar. Es ist ein Eingriff in den Körper, vor dem man aber, weil es ein Routine-Eingriff ist, keine Angst mehr haben muss. Respekt ist sinnvoll. Angst muss man keine haben. Man kann eigentlich nur sagen, man muss heutzutage nicht mehr zu stark leiden. Zu früh ist nicht gut, weil wir diese Erwartungshaltung oder nochmal schlecht auf gut, gut auf sehr gut, möglicherweise nicht erfüllen können. Es muss alles zusammenpassen, also man muss tatsächlich, das ist ja wie eine Art Ehe, die man eingeht mit seinem Operateur, man muss Vertrauen haben zu demjenigen, der einem da gegenüber sitzt, das muss die irgendwo, so blöd es klingt, die Chemie stimmen. Und derjenige sollte am besten auch nicht nur auf irgendein Bild schauen, sondern den Patienten auch mal untersuchen, in die Hand nehmen und schauen, tut's denn auch da weh, wo ich das Gefühl vom Röntgenbild habe, da ist ein Schaden, passt mir das zusammen? Und dann eben nicht zu früh, nicht zu spät, also Leiden passt, Röntgenbild passt. Am besten kann mir derjenige, der das machen wird, bei mir auch noch am Bild schwarz auf weiß zeigen und ich es auch noch verstehe, wo ist der Schaden, was machen wir und auf keinen Fall zu einer OP drängen lassen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber zu dem ursprünglichen Respekt ja, Angst nein. Und das kann man in geübten Händen in einem dafür ausgebildeten Team und einem dafür geeigneten Krankenhaus heutzutage mit gutem Gewissen empfehlen. Und man kann auch wirklich sagen, man kann diese Patienten vom Leiden befreien und ihnen eine neue Lebensqualität zurückgeben. Und das ist das Schöne an meinem Job, dass ich zum Glück eben sehr, sehr viele Patienten habe, die halt wieder ein neues Lebensgefühl erleben kann, die nicht sterben, nicht todkrank sind, sondern sich wieder bewegen können und eben dadurch die Lebensqualität wieder kriegen, was den Job des Orthopäden so einfach und aber auch so schön macht.
Definitiv. Vielen Dank, dass Sie das jetzt auch so schön beschrieben haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß auch nicht mehr, was Sie damals gesagt haben. Für die Patienten und Patientinnen, die jetzt so eine Diagnose haben, die in der Entscheidungsfindung sind, wenn Fragen sein sollten, wenn sie nicht wissen, wohin, wie, was, wir haben in den Shownotes die Adresse von der Klinik, auch vom Professor Beckmann drin, mit allen Informationen, mit den Links, jederzeit möglich, da einen Termin auch auszumachen, egal ob Kasse, Privat, Selbstzahler, was es mittlerweile alles ja so gibt. Ich sage jetzt vielen lieben Dank, Herr Professor, dass Sie heute wieder Gast waren. Und ich teaser jetzt einfach mal schon mal vor, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es dann tatsächlich darum geht, dass mal so eine Prothese ausgebaut werden muss und erneuert werden muss. Also zum Thema Wechselprothese. Vielen Dank, dass Sie Gast waren wieder bei Medizin Direkt und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Kann ich nur erwidern. Vielen Dank, es war wieder super. Ich finde dieses Medizin Direkt großartig, tolles Format. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein durfte, dass ich das Vertrauen bekommen habe und dieses schöne, angenehme Gespräch nochmal führen durfte. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.